Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Faschismus verstehen, das ist heute unser Thema. Und dazu habe ich die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel eingeladen. Und ich habe sie gebeten, uns ein Buch mitzubringen, ein Sachbuch, ein Klassiker, von dem sie sagt, das heute nochmal zu lesen, das hilft uns, Faschismus zu verstehen. Und sie hat uns mitgebracht das Werk eines italienischen Schriftstellers, Philosophen, Politikers. Der war Marxist, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens. Der ist 1891 auf Sardinien geboren, 1937 dann in Rom gestorben, nach Jahren im Gefängnis, in das die Faschisten ihn gesperrt haben. Und dieser Kommunist, und da wird es jetzt nochmal spannender, dieser Kommunist, der hat ein Konzept von Hegemonie im vorpolitischen Raum entworfen, das heute sehr erfolgreich ausgerechnet auch von Rechtsextremen als Drehbuch benutzt wird. Und da ahnen Sie schon, von wem ich rede, nämlich von Antonio Gramsci. Und diesen Gramsci mitgebracht hat uns Natascha Strobel. Guten Tag, Frau Strobel.
Schönen guten Tag, hallo.
Als Sie mir gesagt haben, Sie wollen Gramscis Gefängnishefte mitbringen, da habe ich gedacht, okay, das ist sportlich, das sind 32 Hefte. Die deutsche Gesamtausgabe, 10 Bände und wir haben jetzt gerade mal gut 10 Minuten, das wird nicht hinhauen. Was ist denn seine zentrale Idee?
Seine zentrale Idee ist, dass es nicht reicht, so wie er das in der Sowjetunion gesehen hat, sich an die Spitze eines Staats zu putschen mit Waffengewalt. Denn in komplexen Industriegesellschaften, wie es Italien natürlich schon war, geht es darum, Hegemonie zu erringen, damit man dann eine stabile Herrschaft hat. Das heißt, es muss ein Übereinkommen geben zwischen Herrschern und Beherrschten. Das muss als legitim empfunden werden, dass diese Personen da an der Macht sind. Und bei Gramsci ist das sehr demokratisch, weil er dafür plädiert, in diesen vorpolitischen Raum, also nicht nur im formalpolitischen Raum, nicht nur Wahlen, sondern dort, wo dieser Konsens, wie er es nennt, ausgehandelt wird. Also in den Marktplätzen, in verschiedenen Vereinen, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter. Dass es wichtig ist, dort Hegemonie zu erringen, damit man dann vollziehen kann auf formalpolitischer Ebene, was eigentlich schon da ist in der Gesellschaft.
Wenn wir da mal einen gewaltigen Sprung in die Gegenwart machen, diese Beherrschung des vorpolitischen Raums, Sie haben gerade gesagt, weniger die Parlamente, mehr so die Marktplätze, vielleicht könnte man auch sagen die Fußballplätze. Heute würde man sagen TikTok oder was? Wo sehen wir heute Gramscis Hegemonie?
Absolut. Also bei Gramsci, also es ist Diskurs beherrschen, aber nicht nur, sondern es sind auch Praxen, also bei ihm war das auch das Bildungssystem, alles das, was als normal empfunden wird. Ja? Hegemonie ist das, über das wir nicht nachdenken, sondern einfach aufstehen in der Früh und das machen. Und natürlich ist das heutzutage Social Media. Wie wir miteinander umgehen, was ist normal, sich dort zu verhalten? Was ist es normal, welche Begriffe verwendet werden, um über gewisse Dinge zu sprechen? Das ist Hegemonie. Ja? Es ist dieses Zusammenkommen aus Praxen, aus Diskurs, aus Tätigkeiten, das, was so der gesellschaftliche Kitt in Wahrheit ist. Und da sehen wir ganz stark, dass das ausverhandelt wird auf Social Media.
Und ich hätte den Eindruck, dass ganz besonders konsequent dieses Konzept, diese Idee, wir müssen erstmal so im Kulturellen gewinnen, um damit dann politische Erfolge zu erzielen, dass das besonders von rechts gut benutzt wird, oder? Wo oder von wem sehen Sie heute Gramsci besonders clever in die Praxis umgesetzt?
Von der extremen Rechten. Also die Gramsci-Rezeption der extremen Rechten hat schon sehr früh begonnen, in den 50er und 60er Jahren in Frankreich. Auch einfach aus dem Grund, weil man gesehen hat, man gewinnt bei Wahlen nichts mehr. Ja, das Frankreich hat sich als Siegernation verstanden. Das war aus. Und ein bisschen klügeren der extremen Rechten haben sich dann stark mit Gramsci beschäftigt, haben natürlich, das muss man zu seiner Ehrrettung sagen, sehr stark quasi entstellt die Hegemonie-Theorie, weil alles, was demokratisch oder auch marxistisch ist, Gramsci war immer ein Marxist, all das hat man weggetan und hat daraus so ein Überwältigungskonzept in Wahrheit gemacht. Ja? Also man möchte die eigenen Ideen an ganz wichtige Stellen in der Gesellschaft pflanzen und dort soll es dann über Multiplikatorinnen in die Breite getragen werden.
Aber das ist ja schon irritierend. Wie kann das sein, dass ein Kommunist quasi eine Blaupause schreibt, bei der man nur ein paar Striche wegradieren muss und dann hat man ein Drehbuch für Rechtsextreme?
Ja, das sehen wir immer wieder. Wir sehen auch eine Lenin- oder eine Marx-Rezeption, die gab es schon fast zeitgenössisch von Faschisten. Also schon in den 20er Jahren wurde da versucht, Marx nach rechts umzudrehen. Man hat sich da immer bedient, auch weil die faschistische Theoriearbeit nie so dicht war und so tiefgehend war wie natürlich die marxistische Theoriearbeit. Insofern hat man sich da schon sehr früh bedient. Wir sehen das auch heute noch mit zeitgenössischen Theoretikern und Theoretikerinnen, die von rechts verwendet werden. Insofern passt das ins Bild. Die Schuld würde ich nicht bei Gramsci suchen, sondern das ist ein Muster, was wir durch die Geschichte kennen, dass man versucht hat, linke Begriffe, linke Theorien zu nehmen und nach rechts umzudrehen.
Gleichzeitig könnte man nun sagen, okay, das ist einfach insgesamt ein Konzept, das einmal schlicht und ergreifend demokratische Prozesse beschreibt. Jemand hat natürlich nur Wahlerfolg, wenn er oder sie vorher in einem Klima lebt, wo die Menschen sagen, ja, das stimmt, was dieser Mensch sagt. Und gleichzeitig könnte man auch sagen, okay, das ist halt ein Konzept, mit dem man insgesamt populistisch Stimmen einsammeln kann. Also ist das quasi politisch wertneutral, was Gramsci da geschrieben hat?
Gramsci würde das verneinen. Er war ein Intellektueller, er war ein politischer Theoretiker, aber er war ganz klar politisch punziert, war ganz klar Aktivist, würde man heute sagen, Parteigründer, Parteiintellektueller. Und ihn hat natürlich interessiert, wie kommt die Sozialdemokratische Partei oder die KP an die Macht und wie schaffen einen demokratischen Sozialismus. Das war ihm auch wichtig, weil er hat sich da von Moskau und von der Sowjetunion dann schon früh distanziert, aber er hat das schon früh anders gesehen oder das nicht als nachhaltig empfunden, was da passiert. Und sein Ansatz war, jeder Mensch ist ein Intellektueller in der Gesellschaft. Man kann jedem Menschen zugestehen, über die eigenen Lebensumstände nachzudenken und im Dialog, im Ausdiskutieren, im Aushandeln einen Weg finden, wie man gemeinsam leben möchte. Also es ist wirklich ein urdemokratischer Ansatz und er hat unterschieden zwischen Intellektuellen, die Funktion von Intellektuellen haben in der Gesellschaft. Das sind dann also Eliten und so weiter, haben die Universität besucht. Aber er hat immer gesagt, alle Menschen können intellektuelle Arbeit verrichten. Und er hat dann noch unterschieden zwischen denen, die organische Intellektuelle sind, das heißt die Anliegen, er hat das aus Klassensicht gesehen, die Anliegen ihrer Klasse quasi organisch vertreten, weil sie aus dieser Klasse erwachsen sind. Ja, das heißt, wir haben hier auch Vorstellungen über Demokratie, über wie gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert, aus seiner klaren marxistischen Position, aber nicht nur ein Konzept, um da einen Griff an die Macht zu haben, sondern eben auch die Analyse, wie funktioniert gute und nachhaltige Herrschaft eigentlich.
Trotzdem wäre schon mein Eindruck, dass das vor allem sein Erbe ist, das wir heute in der Praxis sehen. Und da habe ich jetzt vorhin nach der politischen Neutralität dieses Konzeptes gefragt, weil wir ja heute das zumindest in kleineren Maßstab auch von links sehen, zum Beispiel die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe, die wirbt ja für einen linken Populismus und beruft sich da ganz klar auf Gramsci. Jetzt könnte man eher sagen, in der Praxis versucht es in Deutschland vielleicht Sarah Wagenknecht, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Warum ist das trotzdem von links, auch der linke Populismus, scheinbar so viel weniger erfolgreich, wenn die eigentlich auf die gleichen Konzepte zurückgreifen wie rechter und rechtsextremer Populismus? Können Sie sich das erklären?
Weil sie doch mit unterschiedlichen Werkzeugen hantieren. Also das Werkzeug der extremen Rechten ist ja trotzdem Hegemonie durch Angst zu erringen. Also Gramsci hat immer gesagt, Hegemonie gepanzert durch Zwang. Es ist klar, wenn Hegemonie nicht mehr funktioniert, dann versuchen sich die an der Macht sind, durch Zwang an der Macht zu halten, durch Polizeiapparate und so weiter. Da wird es dann sehr ruppig in einer Gesellschaft. Und ich würde ja behaupten, das ist das linke Konzept, Hegemonie gepanzert durch Zwang. Und die extreme Rechte hat eigentlich Zwang gepanzert durch Hegemonie. Also bei der steht immer das Kohäsive, das Gewalttätige, das aggressive Element im Vordergrund und nicht eigentlich das Ausgleichende, das Konsensfindende, das inklusive demokratische Element. Aber natürlich, es gibt eine sehr, sehr vielfältige Gramsci-Rezeption mittlerweile in der extremen Rechten. In der Linken natürlich auch. Gramsci ist sicher der Theoretiker, neben Marx vielleicht, der am meisten rezipiert wird. Parteien haben es nicht geschafft, so ein Hegemoniekonzept zu entwickeln. Warum? Weil sie wahrscheinlich schon sehr verhaftet sind im politischen System, weil sie dann doch die ausgetretenen Pfade gehen. Und weil, das kommt mir auch so vor, viele, gerade sozialdemokratische Parteien, Angst haben davor, was rauskommt, wenn man wirklich unbestimmt demokratisch agiert, also wenn man das Ergebnis noch nicht kennt von solchen Prozessen.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Sie beschreiben das gerade so, als würden Sie das vermissen.
Ja.
Ist das so? Sollte man Gramsci auch als demokratische Partei als Anleitung lesen oder ist es vielleicht doch eigentlich eher eine Warnung?
Man sollte ihn auf jeden Fall als Mittel zur Analyse lesen. Und gerade wenn man Gramsci liest und gerade seine wirklich demokratische, menschenfreundliche Sicht auf die Dinge, das vermisse ich, weil wenn ich jeden Menschen, der mir draußen begegnet, ungeachtet seiner Funktion in der Gesellschaft ernst nehme und ihm zugestehe, dass er weiß, wie seine Lebensumstände sind und was er anders möchte, dann sind wir in ganz anderen Diskussionen drinnen. Ich habe das in Kanada bei der Labour Party sehr schön gesehen, das wäre so eine Anleitung, die nicht mehr zu den Leuten hingegangen sind und sie vollgetextet haben, weil das interessiert niemanden, sondern die Leute gefragt haben, ja, wie schaut ein guter Tag für dich aus? Wann ist es gut? Und die Leute haben ganz kleine Träume, ja, nicht im Stau stehen, in der Arbeit, das ist alles okay, keine Rechnungen und so weiter, viel Zeit mit der Familie verbringen. Und da sind wir dann in Diskussionen über Hegemonie drinnen, wie schaut es jetzt aus, wie sollte es sein, wie sind meine Lebensumstände, die dem schon sehr nachkommen würden. Ja, was müssen wir ändern, damit es so ist, dass es eigentlich für alle passt. Und da könnte man sehr viel von Gramsci lernen.
Das heißt, Sie haben dieses Buch jetzt mitgebracht oder dieses gesamte Werk, diese Gefängnishefte, weil wir die Mechanismen von Faschismus verstehen wollen. Da haben Sie jetzt gerade die Angst betont. Wenn wir, Sie haben es gerade schon angedeutet, wenn wir quasi ein Gegenkonzept daraus lesen wollen, so ganz alterspraktisch, wo sehen Sie heute Gramscis Gegenkonzept gegen Faschismus? Also sind die Omas gegen rechts? Ist das Gramsci?
Ja, das ist Gramsci, dass wir selbstverständlich in dem Fall zum Beispiel ältere Frauen nicht nur als diese Klischee-Rolle als Omis ja, wahrnehmen, sondern auch als mündige Bürgerinnen, die was zu sagen haben. Und das verschiebt dann hegemoniale Vorstellungen, was der Platz eigentlich ist von zum Beispiel älteren Frauen. Und Hegemonie ist dann das, über das wir dann eben nicht mehr nachdenken. Und wenn es dann selbstverständlich ist, dass, um bei dem Beispiel zu bleiben, ältere Frauen auch so ausschauen können und so agieren können, dann sind das Verschiebungen in der Hegemonie und in dem Fall progressive Verschiebungen. Und so kann man das mit Gramsci ganz gut verstehen, was hier passiert.
Natascha Strobel sagt das. Und wir haben gesprochen über Antonio Gramsci, konkret über seine Gefängnishefte. Da ist jetzt ganz neu im Juni die kritische Gesamtausgabe. Das sind 10 Bände im Argument Verlag für 180 Euro. Das sind aber auch mehr als 3.500 Seiten. Wer es ein bisschen schlanker mag, es gibt ebenfalls im Argument Verlag auch eine Einführung in die Originaltexte. Da sind es dann nur 330 Seiten unter dem Titel Gramsci lesen. Und natürlich gibt es überhaupt noch sehr, sehr viele Bücher zu diesem Klassiker. Und warum wir Gramsci lesen sollen, um Faschismus zu verstehen, und das hat uns eben jetzt gerade die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel nahegebracht. Danke Ihnen, Frau Strobel, für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.